Also, willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass du dabei bist. Stell dir mal vor, du baust wirklich wochenlang an diesem perfekten, gigantischen Schattenbahnhof.
Oh ja, das kennen wir alle. Da steckt so viel Arbeit drin.
Genau. Und du hast die ganzen Gleise verlegt, die Blocksignale gesetzt und so weiter. Du lehnst dich zurück, drückst voller Vorfreude auf Play und zack.
Lass mich raten, alles steht still oder es kracht.
Schlimmer. Weil du in Zeile 412 deines Anlagenskripts ein einziges lächerliches Komma vergessen hast, rasen plötzlich zwei vollbeladene ICEs komplett ungebremst ineinander.
Ein absoluter Albtraum. Jeder, der schon mal versucht hat, so eine EEP-Anlage ernsthaft zu automatisieren, kennt genau diesen Moment.
Ja, total. Du baust da eine visuell atemberaubende Welt und unter der Haube kämpfst du dann plötzlich gegen kryptische Fehlermeldungen in irgendeinem Texteditor.
Das ist dann auch der Moment, in dem viele neue Nutzer einfach kapitulieren. Der Bruch zwischen dem visuellen Bauen und dieser unerbittlichen Logik der Script-Engine ist einfach brutal.
Und genau dieses Dilemma nehmen wir heute für dich unter die Lupe. Unsere Mission für diesen Deep Dive ist es, dir ganz konkrete Tipps zu geben, wie du deine EEP-Anlagen erfolgreich automatisieren kannst.
Genau, und zwar ohne Frust und ohne, dass du dich im Info-Overload verlierst.
Richtig, wir stützen uns dabei auf die Webseite von B-Mike. Der hat nämlich eine ganze Reihe von lokalen Webtools für EEP entwickelt.
Das ist eine super spannende Quelle. Denn wer in EEP Abläufe automatisieren will, stößt ja unweigerlich auf diese Lua-Konfigurationsdateien.
Ja, und für Neulinge kann das direkte Schreiben von Code extrem einschüchternd und fehleranfällig sein.
Absolut. Und die Lösung sind eben diese Webtools von B-Mike. Das sind im Grunde einzelne lokale Webseiten, die mit ganz einfachen Eingabefeldern ausgestattet sind.
Okay, lass uns das aufschlüsseln. Das ist im Grunde wie Kochen nach Rezept für absolute Anfänger.
Ein sehr guter Vergleich, ja.
Anstatt jetzt die chemischen Reaktionen beim Backen verstehen zu müssen, sagt dir die Webseite einfach: Trag hier ein, wie viele Züge du hast, und ich back dir den perfekten Codekuchen.
Richtig, anstatt komplexen Code selbst zu tippen, füllst du Formulare aus. Das Tool erzeugt daraus dann korrekten, funktionierenden Lua-Code.
Und das ist unser erster großer Tipp für dich. Nutze diese Formulare, um Fehler zu vermeiden.
Was hier faszinierend ist, dieser Ansatz eliminiert die Fehlerquelle Mensch bei der Syntaxeingabe komplett. Du kannst halt kein Komma mehr vergessen.
Wahnsinn. Das verschiebt den Fokus dann ja total von der Frustration des Programmierens hin zur Freude am Gestalten.
Ganz genau. Du baust wieder, anstatt auf Fehlersuche zu gehen.
Wenn wir jetzt also wissen, dass die Eingabe vereinfacht wurde, welche Aspekte der Anlage können wir damit eigentlich steuern? Womit sollten Neulinge starten?
Also, ich würde sagen, am besten fängt man mit der Verkehrssteuerung an. Das ist sehr greifbar.
Genau. Und das bringt uns zu Tipp 2: Fang modular an. Die spezifischen Straßen- und Schienentools eignen sich perfekt für die ersten Schritte.
Da gibt es zum Beispiel den Ampelmanager. Der erstellt ganz entspannt die Tabelle für das B-Mike-Ampelmodul.
Richtig. Und dann gibt es noch den BUE-Konfigurator V2 für die Bahnübergänge. Der baut die BUE-Liste.
Und wir dürfen den Einmündungseditor V2 nicht vergessen. Der kümmert sich um die Einmündungstabelle. Da gibt es in den Quellen sogar spannende Demos für T-Kreuzungen und Rechts- vor Links-Situationen.
Ja, aber Moment mal, da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen. Das klingt ja alles toll für Autos und Kreuzungen, aber das ist doch ein Modelleisenbahnsimulator.
Ja, natürlich.
Was ist denn mit den komplexen Zugabläufen? Reichen da so einfache Eingabefelder auf einer Webseite wirklich aus?
Ich verstehe den Zweifel, aber ja, das tun sie. Das System skaliert nämlich extrem schlau durch diese Tabellengenerierung.
Okay, wie genau?
Naja, es zerlegt die komplexe Logik in verdaubare Bausteine. Die Engine muss dann nicht mehr tausende Zeilen Code berechnen, sondern liest nur noch die strukturierten Tabellen aus.
Ah, verstehe. Das bringt uns dann zu den komplexeren Tools, oder? Wie bringen wir Dynamik und Lebendigkeit auf die Anlage?
Genau, dafür gibt es dann zum Beispiel den Depot-Fahrplan-Konfigurator. Der ist wirklich mächtig.
Der erstellt aber nicht nur Tabellen, oder?
Nein, eben nicht. Der erstellt neben der Depot-Config-Tabelle auch gleich fertige Fahrplantextdateien.
Und da gibt es ja dieses eine besondere Feature. Das war mein persönliches Highlight. Dieses Modul beinhaltet einen Fahrplan-Live-Monitor.
Richtig. Du kannst also in Echtzeit sehen, was deine Züge gerade treiben und wann der nächste aus dem Schattenbahnhof fährt.
Hier wird es wirklich interessant, weil egal, ob du jetzt eine riesige Anlage wie das Logistikzentrum 02 baust, das in den Blogs erwähnt wird.
Ja, das ist ein gigantisches Projekt.
Absolut riesig. Oder ob du dich eher an kleineren Projekten wie nur ein Dorf oder der Regionalbahn in der Kreisstadt versuchst, diese Tools nehmen dir die komplette Mikromanagement-Arbeit ab. Ach ja, da war der My Asset Editor V2 für das Steuern von Fahrzeugachsen.
Richtig, über die myasset.lua-Datei. Und natürlich der Timer Task Manager V2 für die Timerkonflikt.lua. Da steuerst du dann Dinge zeitbasiert statt über Kontaktpunkte.
Das ist alles extrem mächtig. Aber Werkzeuge zu haben ist ja das eine. Was macht denn ein neuer Nutzer, wenn er, sagen wir mal, trotzdem nicht weiter weiß?
Ja, die Logik von so einem Tool greift man vielleicht nicht immer in der ersten Sekunde. Dafür gibt es aber das ultimative Sicherheitsnetz.
Genau. Und das ist Tipp 3 für dich, Reverse Engineering durch Demos. In den Quellen zeigt sich ein tolles Muster.
Fast jedes Tool kommt mit einer eigenen Demoanlage.
Ja, also unser Rat an dich, fang bloß nicht auf einer leeren Wiese an. Lade dir die Demoanlagen runter. Zum Beispiel die für den Timer Task Manager oder den Einmündungseditor.
Genau, schau dir an, wie BMAG das selbst in der Demo konfiguriert hat. Es gibt dazu auch YouTube-Video-Tutorials direkt vom Autor.
Das hilft visuell total. Aber jetzt kommt das wirklich verrückte Feature. Tipp 4, die KI-Wissenssammlung.
Oh ja, das ist eine extrem innovative Sache, die BMAG da aufgebaut hat.
Er hat seine gesamte Dokumentation in die KI-Notebook LM von Google gepackt, richtig?
Ja, Nutzer mit einem Google-Account können dort direkt mit der KI chatten und Fragen zu den Modulen stellen.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, ist der pädagogische Wert einfach enorm.
Absolut. Stell dir vor, du hängst fest. Neue Nutzer sind jetzt nicht mehr darauf angewiesen, tagelang in irgendwelchen Foren auf eine Antwort zu warten.
Genau. Wo man dann oft nur ein genervtes Lies das Handbuch an den Kopf geworfen bekommt.
Richtig. Du hast stattdessen einen interaktiven, KI-gestützten Tutor. Und der ist exakt auf diese spezifischen Lua-Tools trainiert. Der halluziniert sich also nichts zusammen.
Wahnsinn. Also, was bedeutet das alles? Fassen wir das mal kurz für dich zusammen.
Gerne.
Wer seine EEP-Anlage automatisieren will, muss kein Lua-Experte mehr sein. Das ist vorbei.
Das ist die wichtigste Erkenntnis, ja.
Die Strategie für Neueinsteiger lautet ganz klar, nutze die Webtools zur fehlerfreien Codegenerierung. Orientier dich anhand der Demo-Anlagen und bei Unklarheiten befragst du einfach den KI-Chat von Notebook LM.
Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen.
Und man sieht ja, das Hobby entwickelt sich ständig weiter. Auf dem Blog liest man von Dingen wie EEP 16, jetzt geht's in die Luft.
Da kommen Flugzeuge ins Spiel, ja.
Genau. Oder auch die moderne Bedienung über eine Touchportal-App mit dem Tablet oder Handy. Das Hobby lebt und wird immer zugänglicher für alle.
Das wirft eine wichtige Frage auf, die ich dir am Ende noch mitgeben möchte.
Okay, schieß los.
Wenn ein einzelner Entwickler für so ein Hobbyprojekt wie EEP eine lokale Toolkette baut und diese dann noch mit einem KI-Chatbot verknüpft, um absolute Laien zum Programmieren komplexer Logistiksysteme zu befähigen?
Ja, das ist schon eine Leistung.
Wie wird diese Art von Barrierefreiheit durch KI-Assistenz dann wohl in den nächsten Jahren unsere echte professionelle Arbeitswelt und das Erlernen von Softwareentwicklung verändern?
Boah, das ist wirklich ein spannender Gedanke. Werden wir alle in Zukunft nur noch Konfiguratoren sein? Nimm das mal mit und denk drüber nach. Danke fürs Zuhören bei diesem Deep Dive und bis zum nächsten Mal.